Sie hören den Kurier.
Es wird ernst. Nach der Schweiz hat auch Deutschland unsere schöne Hauptstadt Wien zum Risikogebiet erklärt. Grund sind rasant steigende Corona-Fallzahlen, zumindest offiziell, denn angeblich lauern da noch andere Gefahren, etwa im Prater, im Stadtpark, im Augarten. Und nicht nur Wien, nein, weite Teile Österreichs sollen betroffen sein. Auf beinahe der Hälfte unserer Landesfläche hat offenbar purer Sprengstoff Wurzeln geschlagen. Die Bodenversiegelung schreitet schnell voran, aber schnell genug, um die Gefahr zu bannen, die von explosiven Bäumen ausgeht? Sie merken vielleicht, was ich, Michael Hammerl, hier erzähle, ergibt keinen Sinn. Dabei hätte ich eine gute Quelle, den wahrscheinlich mächtigsten Mann der Welt, den US-Präsidenten. Hören Sie genau hin, was Donald Trump auf seinem Haussender Fox News über unser Österreich sagt, angesprochen auf die aktuellen Waldbrände in Kalifornien.
Well, look, Ryan, you have forests all over the world. You don't have fires like you do in California. You know, in Europe, they have forest cities. You look at countries, Austria, you look at so many countries, they live in the forest. They're considered forest cities, so many of them. And they don't have fires like this, and they have more explosive trees. They have trees that will catch easier, but they maintain their fire. They have an expression, they thin the fuel. The fuel is what's on the ground, the leaves, the trees that fall, they're dry, they're like a matchstick. You know, after 18 months, if they're underground longer than 18 months, they're very explosive, and they have to get rid of that stuff.
Ja, und plötzlich gibt es eine plausible Begründung, warum während des Lockdowns die Bundesgärten gesperrt waren. Scherz beiseite, Trump dürfte Österreich mit Finnland verwechselt haben. Zum Hintergrund, seit Jahren kritisiert der US-Präsident, dass in Kalifornien zu wenig brennbares Material aus den Wäldern entfernt wird. Morsche Bäume, Äste, Blätter. Diese Nachlässigkeit sei für die schlimmen Waldbrände verantwortlich, nicht etwa die Klimaerwärmung. Nach einem Besuch in Finnland 2018 war Trump jedenfalls Feuer und Flamme ob der finnischen Waldbrandprävention. Er bezeichnete Finnland außerdem mehrmals als Waldnation. Das erklärt die Wortkreation Waldstadt. Die explosiven Bäume bleiben ein kleines Rätsel. Dichti, der anonyme Dichterpoet von Twitter, fasste die Causa völlig zu Recht wie folgt zusammen: America first, Austria Förster. Sicher ist, wir haben heute eine Person im Interview, die nur allzu gern das Risiko eingehen und Wien mit Bäumen zupflastern würde. Birgit Hebein, grüne Spitzenkandidatin bei der bevorstehenden Landtagswahl und Vizebürgermeisterin von Wien. Den ersten Teil des Interviews, geführt von Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon und Wien-Chronik-Chef Christoph Schwarz, hören Sie jetzt hier im Daily-Podcast des Kurier.
Meine erste Frage an Sie, Sie sind zerrieben in zwei Koalitionen, ein bisschen muss man sagen, im Bund und im Land, unterschiedliche Koalitionspartner, welche ist gefährdeter?
Im Augenblick keine davon und ich habe von Beginn an gesagt, ich werde meine Kontakte zur neuen Bundesregierung für Wien nützen und dieses Versprechen halte ich auch ein. Dass wir jetzt auf Bundesebene in einer sehr schwierigen Situation sind, ist unbestritten. Dennoch muss ich sagen, ich bin tagtäglich dankbar, dass Rudi Anschober uns jetzt behutsam durch diese Corona-Krise führt und nicht eine Frau Hartinger-Klein.
Manche meinen fast zu behutsam, nämlich zu zögerlich, weil einiges im Gesundheitsministerium nicht so richtig gut funktioniert und auch die Landesbehörden müssten mehr Personal schon längst haben, damit das mit den Testungen besser funktioniert, weil man wartet ja noch immer sehr lang, gerade in Wien. Sie sind nicht dafür zuständig natürlich, das ist der Herr Hacker, aber ist das nicht ein Problem?
Wir haben im Augenblick in Wien heute allein 400 Neuinfektionen, die letzten drei Tage waren es über 750. Das sind natürlich Zahlen, die sehr ernst zu nehmen sind, überhaupt keine Frage. Und ich denke, dass Wien gut vorbereitet ist, jetzt raschest mehr Personal braucht, damit das Kontaktmanagement auch gut funktioniert. Und das Wichtige ist, finde ich, dass man gut kooperiert mit der Bundesebene und bestmöglich jetzt Corona, das ist so eine Herausforderung ist für alle Beteiligten, aus dem Wahlkampf heraus hält.
Denken Sie, gelingt es jetzt? Hört man von vielen Menschen, die berichten, wie lange es dauert, bis tatsächlich Testungen stattfinden, wie schwierig das Contact Tracing ist. Da stellt man sich schon die Frage, die von Ihnen angesprochene Zusammenarbeit, der Ausbau der Kapazitäten, klappt das gut genug?
Ich bin davon überzeugt, dass es echt das Dümmste wäre, was man im Augenblick tun kann, ist, dass Politiker und Politikerinnen plötzlich Virologen und Virologinnen werden. Ich halte es für gut, dass wir jetzt eine Ampel haben mit nachvollziehbaren Kriterien und Maßnahmen und ein Experten-Expertinnen-Team, das immer wieder Empfehlungen abgibt. Das, was ich erlebe in allen Gesprächen zurzeit, ist, dass wir jetzt aufpassen müssen, dass die Leute nicht narrisch werden und sich auskennen, was gilt. Und da ist es sehr wichtig, dass man klar und transparent kommuniziert. Im Augenblick ist es so, dass es noch eine außerordentliche Begutachtung gibt für die neuen Corona-Maßnahmen bis Freitag zu Mittag, dass jetzt am Tisch liegt, dass Wien auf Orange gestellt werden sollte als Empfehlung, aber hier nicht alle der vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt werden soll. Da empfehlen die Experten und Expertinnen aufgrund verschiedener Kriterien bestimmte Maßnahmen. Ob es gelingt, dass man das parteipolitische Hickhack heraushält, kann ich nicht sagen. Ich würde es mir wünschen, vor allem für die Menschen.
Eigenartig heraushalten tun sich die Grünen jedenfalls in der Debatte um die Flüchtlinge. Und in der Debatte um die Frage, das finde ich schon, ja, um die Frage, ob 100 Flüchtlingskinder etwa nach Wien kommen sollen. Da hört man auf Bundesebene, wo Sie ja in Koalition mit ÖVP sind, relativ wenig von den Grünen. Enttäuscht Sie das?
Wenn man richtig zuhört, hört man sehr vieles. Und zwar sehr klar, sowohl auf Wiener als auch auf Bundesebene ist es klar, dass wir es als Gebot der Menschlichkeit sehen, jetzt Kinder, Familien aufzunehmen. Das sind Kinder, Familien auf griechischem Boden, auf europäischem Boden. Und da ist es ein Gebot der Menschlichkeit, dass man hilft. Wir haben in Wien beschlossen, dass wir 100 Kinder aufnehmen. Und hier bedauere ich zutiefst, dass allen voran Herr Bundeskanzler Kurz dieser Menschlichkeit im Weg steht. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, aufgrund des Wiener Wahlkampfs sind jetzt im Augenblick Meinungsumfragen wichtiger wie Menschlichkeit, beziehungsweise 100 Stimmen im FPÖ-Teich zu fischen als 100 Menschenleben retten.
Sie haben nur vorher gesagt, wenn man genau zuhört, dann hört man da sehr viel auch von den Bundesgrünen. Von welchem Minister, von welcher Ministerin hat man denn da jetzt was gehört?
Ganz klar von Werner Kogler, ganz klar von Rudi Anschober. Aber um das darf es jetzt nicht gehen, dass ich einzelne Personen aufzählen soll. Die Haltung ist eine klare. Wir haben jetzt auf Bundesebene geschafft, einen Schritt in Richtung Soforthilfe vor Ort. Das finde ich gut. Bei dem darf es nicht bleiben und kann es auch nicht bleiben. Insofern ist es jetzt enorm wichtig, den Druck auch zu erhöhen und auch ÖVP-Wähler und Wählerinnen aufzufordern, zu sagen, da ist eine Grenze erreicht. Wir reden in einem der reichsten Länder der Welt jetzt tatsächlich darüber, ob wir 100 Kinder aufnehmen sollen oder nicht. Das ist sicherlich auch nicht mit christlich-sozialen Werten vereinbar. Das merken wir auch, weil immer mehr ÖVP-Politiker sich zu Wort melden.
Vom Pull-Effekt, von dem immer wieder die Rede ist, davon halten Sie nichts. Und auch von dem Vorwurf, dass die Flüchtlinge ja selber das Lager angezündet haben, Feuerwehrleute daran gehindert haben, es zu löschen, dass das irgendwie Bilder erzeugen könnte, dass da die nächsten Lager brennen, weil das ein Erfolgsweg ist, wie man nach Europa gelangt.
Soll man tatsächlich die Kinder, die im Dreck liegen, auf dem Straßenrand dafür verantwortlich machen.
Aber soll man Kinder von ihren Eltern trennen? Ist das nicht auch inhuman?
Es geht um sehr viele unbegleitete Kinder. Es geht um ein EU-Programm, wo sich schon 10 Länder dran beteiligen. Und auch Österreich soll diesen Schritt machen. Da werden wir sicher nicht locker lassen.
Jetzt gehen wir doch auch zur Wien-Politik über.
Kurze Unterbrechung. Gleich geht es weiter mit dem restlichen Interview und dem Kernthema der Grünen. Das wäre dann der Kampf gegen den Klimawandel. Bei diesem Thema gibt es aber auch brandaktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Klimaziele nach oben bzw. nach unten korrigiert. Bis 2030 sollen die EU-Staaten mindestens 55% ihrer CO2-Emissionen einsparen. Und zwar im Vergleich zu 1990. Zuvor lag dieses Ziel noch bei 40%. Finanziert werden soll das Ganze mit Geldern aus dem Corona-Wiederaufbauprogramm. Dieses umfasst 750 Milliarden Euro. Ist von der Leyen's Vorschlag realistisch? Der Kurier muss sich in Klimafragen Gott sei Dank nicht auf Donald Trump verlassen. Wir haben mit Bernhard Gaul einen absoluten Klimaexperten in unserer Innenpolitikredaktion. Ich habe ihn heute kurz bei der Recherche gestört und zu den aktuellen Entwicklungen gefragt. Lieber Bernhard, 55% Emissionen weniger bis 2030. Wie realistisch ist das und was müsste man dafür machen?
Also, dazu muss man sagen, das große Ziel ist natürlich mal bis 2050 soll die Europäische Union emissionsfrei sein. Das heißt, kein CO2 mehr rausblasen und jedenfalls nicht mehr CO2 rausblasen, als wir quasi in Wäldern zum Beispiel als Senke haben. Also das lässt sich so schnell nicht beantworten, um ehrlich zu sein. Ja. Es ist notwendig. Für die Wissenschaft ist es jedenfalls notwendig, wenn wir irgendwelche Ziele einhalten wollen. Wir sprechen hier von einem 1,5 bis 2 Grad Ziel, das bei der Pariser Klimakonferenz 2015 ausgemacht worden sind. Das ist auch die Grundidee dabei. Und die Grundidee ist auch, dass das ein Jobmotor sein soll, dass dadurch einfach sehr viele Green Jobs anfallen dass das sozusagen Konjunktur in Europa stützt. Ja. Was müsste man dafür machen? Naja, die Staaten reagieren natürlich unterschiedlich drauf. Staaten wie Österreich haben keine Atomkraft, zum Glück keine Atomkraft. Mhm. Wir müssen versuchen, die Gaskraftwerke, die wir noch haben im Stromnetz, irgendwie anders zu substituieren. Das soll dann mit Wind und Photovoltaik vor allem passieren. Für Europa ist es so, dass leider die Atomkraft, wie gesagt, sicher nicht nachlassen wird. Der französische Präsident hat zu dem Thema einmal gesagt, wir lösen ein Problem nach dem anderen. Meinte damit, zuerst müssen wir raus aus dem CO2 und dann wollen wir sozusagen aus der Atomkraft stellen, sozusagen den Problemen, die es da gibt. Also, wie gesagt, es ist wissenschaftlich notwendig, ob es auch machbar ist, das steht eigentlich in den Sternen.
Jetzt ist es so bei EU-weiten Projekten, dass oft keine Einigkeit herrscht. In dem Fall müssen dann auch wirklich alle Staaten 55% einsparen, also auch Österreich?
Nein, nicht unbedingt. Man muss dazu wissen, das jetzige Ziel für 2030 lautet europaweit, EU-weit, -40%. Also das wäre die Steigerung von 40 auf jetzt von der Leyen, -55%. Ja. Die -40% gelten aber gar nicht für Österreich, sondern da wurde sonderverhandelt und wir müssen nur -36% schaffen und auch nicht Basis 1990 die Emissionen, sondern die Emissionen von 2005, wo wir den Höchststand hatten. Aber die Grundidee ist natürlich immer, dass die Europäische Union insgesamt tatsächlich um 55% weniger CO2 bis 2030 ausstößt als im Jahr 1990. Also es ist eine Summengeschichte. Und wir sind bei der UNO auch quasi als ein Block drinnen, als EU drinnen. Die EU eben hat die Ziele, halt in dem Fall jetzt, wenn das durchgeht, bis 2030 -55%. So, und die Frage, ob da alle Staaten wirklich mitziehen, das ist die nächste ganz große Frage, weil Länder wie Polen, vor allem Polen, die haben so viel Kohle und so viel Kohlekraft, dass sie überhaupt kein Interesse daran haben, hier da mitzumachen. Ja. Die Polen haben so lange gebraucht, um wirklich unabhängig zu sein und sahen auch in ihren Kohlevorräten die Möglichkeit, auch energetisch quasi autark zu sein, dass sie nicht vom Ausland abhängig ist, schon gar nicht von Russland abhängig sind. Ja. Okay. Ob die da wirklich mitziehen, das ist ein großes Fragezeichen. In den letzten, bei den letzten großen EU-Gipfeln waren die Polen eigentlich immer die, die sich extrem dagegen gestellt und gestemmt haben.
Vielleicht zum Abschluss noch einmal Österreich. Heute ist der Entwurf für das erneuerbare Ausbaugesetz vorgelegt worden. Das Ziel, das darin formuliert ist, dass wir bis 2030 unseren gesamten Strom aus erneuerbarer Energie beziehen. Ist das machbar?
Tja, es ist sehr ambitioniert, das sagen eigentlich alle. Von den großen Energieversorgern bis zur Ökoenergiebranche, bis zu den Umwelt-NGOs. Es ist nicht unmöglich, aber es ist ein ziemlicher Brocken. Nur als Beispiel. Dafür braucht es allein eine Verzehnfachung der Photovoltaikfläche, die wir derzeit haben. Ja. Das mag noch am ehesten möglich sein. Es gibt ein eigenes 1-Million-Dächer-Programm bis 2030. Also jedes Jahr müssten 100.000 Dächer quasi mit Photovoltaikmodulen versorgt werden. Und selbst wenn das gelingt, diese 1 Million Dächer bis 2030, dann sind das nur 40% von dem Ausbauziel für Photovoltaik. Also der Rest, 60%, müsste über Großanlagen gemacht werden. Noch schwieriger klingt das bei der Windkraft. Bei der Windkraft bräuchten wir vom aktuellen Stand eine Verdreifachung. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass dreimal so viele Windkraftparks entstehen müssen oder einzelne Windkraftstationen, sondern die kann man teilweise über Repowering verbessern. Das heißt, wenn man sieht, man hat einen sehr guten Standort, der sehr viel Strom erzeugt, dann baut man dort einfach ein noch größeres Windrad hin. Aber angesichts dessen, dass in Österreich mittlerweile fast überall, wo neue Windparks entstehen, mittlerweile sich auch Bürgerproteste formen, die sagen, da schläft man schlecht, die Infraschallwellen, die von dort kommen, die stören so und so weiter und es ist hässlich, sehe ich da ein bisschen schwarz, ja, dass wir das schaffen. Aber grundsätzlich ist es mal, es ist ein Plan da. Ja. Und als letzter Punkt vielleicht noch eine ganz witzige Geschichte, die Bürgerenergiegemeinschaften. Das ist auch etwas Neues, was in diesem Erneuerbaren Ausbaugesetz steht. Da geht es eigentlich darum, dass ich zum Beispiel mit meinen drei Nachbarn können sagen, okay, wer hat das beste Dach für eine Photovoltaikanlage, nämlich das bestgeeignetste. Mhm. Und dann zahlen wir alle gemeinsam und bauen dort eine Photovoltaikanlage mit oder ohne Energiespeicher, sprich mit einer Batterie irgendwo in einem Keller und können uns gegenseitig diesen Strom verkaufen. Das darf man bis jetzt nicht, ja, das soll aber künftig möglich sein. Und dazu sollen wir auch noch einen günstigeren Zugang zum Stromnetz bekommen. Das heißt, die Anschlussgebühren sozusagen an das Stromnetz, weil das wird trotzdem benötigt werden, soll billiger werden. Insgesamt sagt man die Energiebranche, naja, das sehen wir kritisch, weil alle, die sich dann nicht an diesen Bürgerprojekten beteiligen, die müssten ja dann die Last zahlen, die das Energienetz, die großen Netze kosten. Also sprich, das zahlt der Nachbar. Insgesamt muss man sagen, ist die Branche aber eigentlich sehr positiv gesetzt. Das könnte schon hinhauen. Ja. Schauen wir mal, ob das Gesetz sollte ab 1.1.2021 gelten. Schauen wir mal, wie jetzt die Begutachtung läuft.
Okay, na immerhin. Lieber Bernhard, wieder mal ganz lieben Dank für die schnelle und super Einordnung. Danke dir.
Bitte gern. Servus.
Das war unsere Klimakoryphäe Bernhard Gaul. Und jetzt zurück zum Interview mit Birgit Hebein an die Mariahilferstraße in die Waldstadt Wien in unser wunderschönes Pop-up-Studio, das Spots and Bowls.
Jetzt gehen wir doch auch zur Wien-Politik über. Es hat jetzt gerade der Vizebürgermeister auch in diesem Setting gesagt, er dreht an die großen Schrauben.
Sie meinen den Herrn Bürgermeister?
Den Herrn Bürgermeister gesagt, er dreht an den großen Schrauben und hat so ein bisschen durchklingen lassen, naja, für ein paar nette kleine PR-Aktionen sind die Grünen da, also Pop-up-Radwege und so weiter. Ist es wirklich sinnvoll, in einer Zeit, wo der Individualverkehr, auch wegen Corona wichtiger, momentan vorübergehend ist, Verkehrsstaus in der ganzen Stadt zu erzeugen und vielleicht auch Ärger, nicht nur beim Koalitionspartner?
Das sind jetzt zwei Ebenen wichtig. Das eine halte ich für ein Wahlkampfgeplänkel. Das zweite finde ich entscheidender. Wir haben jetzt eine Corona-Krise und eine Klimakrise. Und wir Grünen sind jene, die ganz klar sagen, wir werden die eine nicht bewältigen, wenn wir die andere ignorieren, sonst fahren wir oder asphaltieren wir den Weg in den Klimakollaps. Das ist Punkt eins und wir haben tatsächlich mit der SPÖ vereinbart ein sehr ambitioniertes Programm, dass wir unsere Stadt abkühlen und die Klimakrise in den Griff bekommen. Und dazu gehört auch, dass wir 50% des CO2-Ausstoßes bis 2030 reduzieren. Und das heißt halt auch handeln. Das heißt umsetzen, das heißt vorangehen. Und das heißt auch, eine Spur ehrlich zu sein zu den Wiener Wienerinnen, dass die Zeit vorbei ist, wo man ins Auto springt und einmal kurz auf einen Kaffee in den ersten Bezirk fährt. Was meine ich konkret damit? Einerseits den öffentlichen Raum den Menschen wieder zurückgeben. 2/3 sind verparkt und mit fahrenden Autos besetzt. Da gilt es, die Stadt abzukühlen, tausende Bäume pflanzen, Begegnungszonen, coole Straßen. Ja, auch Radwege. Wir haben einen Fahrradboom. Wir haben allein im ersten Halbjahr 5,4 Millionen Radfahrten gemessen. Und die Pop-ups, die so lächerlich gemacht werden, waren Corona-Maßnahmen. Das Gegenteil davon ist ein Stillstand. Und Pop-up hat bedeutet, Platz zu schaffen, vor allem um die Abstandsregeln einzuhalten. Dazu stehe ich auch.
Aber Frau Vizebürgermeisterin, jetzt klingt das alles sehr durchdacht und nach einem großen Plan. Nichtsdestotrotz
steckt dahinter.
Gibt es in der gesamten Stadt, beginnend bei den Bezirken, beginnend auch bei Ihrer eigenen Partei, bis hin ins Rathaus und seitens der SPÖ ganz viel Kritik, dass all ihren Projekten, die sie in letzter Zeit gemacht haben, eines gemein ist, nämlich, dass sie nicht abgesprochen waren, dass sie nicht gut durchdacht waren. Das stimmt einfach nicht.
Das ist ein Blödsinn. Alle Begegnungszonen, alle Pop-up-Radwege, alle Radwege, die ich mache, beziehungsweise auch alle Begegnungszonen, sind ja mit den Bezirken abgesprochen. Das ist ja Teil der Dezentralisierung in Wien. Das ist das eine. Ich kann ja nur bei den Hauptstraßen selbst bestimmen. Und da brauche ich dann die Zustimmung der SPÖ im Gemeinderat. Nein, das halte ich alles für ein Wahlkampfgeplänkel, ein bisschen mühsames.
Also entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Aber wenn die Polizei sagt, man habe grobe Bedenken bei einzelnen Stellen an Pop-up-Radwegen geäußert und sei nicht gehört worden, dann ist das Wahlkampfgeplänkel seitens der Wiener Polizei.
Sie haben von einem Koalitionspartner gesprochen und ich habe Ihnen darauf geantwortet. Bei der Polizei nehme ich die Rückmeldungen natürlich in jedem Fall sehr, sehr ernst. Da hat es zum Beispiel Bedenken gegeben bei einer Kreuzung eines Pop-up-Radweges auf der Praterstraße. Das haben wir uns noch einmal genau angeschaut, noch einmal mit der Polizei rückgesprochen. Auch die Wirtschaftskammer hat übrigens keinen Einspruch erhoben. Wie ist es? Wie kann man es entschärfen? Das sind ganz normale Behördenverfahren. Aber ich will jetzt nicht in den Klein-Klein, das haben Sie, glaube ich, angesprochen, jetzt mich verheddern. Was daneben sehr wichtig ist, sind natürlich die grundlegenden strukturellen Fragen in der Verkehrspolitik. Da gehört eine autofreie Innenstadt genauso dazu wie Tempo 30.
Aber da hat sie der Herr Bürgermeister
einen Augenblick
verhungern lassen.
Einen Augenblick, ja, Wahlkampf. Innerhalb des Gürtels Tempo 30 und eine neue Parkraumbewirtschaftung. Wir haben gerade gestern unterzeichnet, oder war es vorgestern, ich verwechsel schon die Tage, mit der Klimaministerin eine neue FDI-Strategie, wo wir Kräfte bündeln, genau im Verkehrsbereich, dass wir länderübergreifend kooperieren. Da passiert sehr viel in der Stadt und das ist auch dringend notwendig, sonst wird uns unsere Stadt um 8 Grad aufheizen die nächsten Jahre. Und das heißt, die Nächte kühlen immer ab. Schon jetzt merke ich, dass meine Nachbarin nicht außer Haus geht, wenn es so heiß ist und die Nacht nicht mehr abkühlt, da tragen wir eine Verantwortung.
Aber da gibt es eine große Bauwut in der Stadt, wo man den Eindruck hat, es wird sehr viel zubetoniert und nachher steht man quasi ein paar Duschen auf. Könnte man nicht von vornherein ein bisschen nachhaltiger bauen, dass auch mehr, man könnte aus der Laxenburger Straße eine Allee wieder machen, so wie es früher war. es ist irgendwie schon ein bisschen viel Aktionismus in der Stadt.
Sehe ich nicht so. Ich habe allein seit dem Herbst 2300 Bäume im Straßenraum pflanzen lassen und alle neuen Bäume ausnahmslos mit einer Bewässerungsanlage, weil Bäume eine der wichtigsten Schattenspender sind und so dermaßen nachhaltig, dass ich merke, aus der Bevölkerung kommt fast ausnahmslos nur positive Rückmeldung, auch wenn da Stellplätze draufgehen. Ein Baum kostet mindestens 22.000 Euro. Und das ist es mir wert, weil wir tatsächlich unsere Stadt Hitze resilient machen müssen und letztendlich klimaneutral. Und das sind Bäume, spielen Bäume eine wesentliche Rolle. Wir haben jetzt begonnen.
Das ist so teuer an einem Baum.
Ja, das ist eine sehr komplexe Bewässerungsanlage und wir müssen jetzt tatsächlich Bäume aussuchen, die nachhaltig sind, weil wir auch schon mit dem Baumsterben in Wien konfrontiert sind. Das heißt, da gibt es viel an Forschung. Ich finde die Grundlagenforschung, angewandte Forschung sehr wichtig in diesem Bereich. Und da gibt es auch enge Kooperationen und da geht es auch darum, nachhaltige Bäume zu pflanzen und eine Bewässerungsanlage sogar mit neuesten Technologien. Jetzt wenden wir das Schwammstadtprinzip an, wo es darum geht, das Wasser, das Sie vorher angesprochen haben, durch die Kühlung tatsächlich einzufangen und Bäume so zu pflanzen, dass wir grobe Steine verwenden, einen Spezialkies, dass da tatsächlich das Wasser gut und lange hält.
Frau Vizebürgermeisterin, das ist alles sehr spannend. Wir haben bisher fast ausschließlich über Verkehrs- und Klimapolitik gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist Sozialpolitik. Und jetzt kommen Sie ja aus der Sozialarbeit. Und jetzt verwundert es doch ein bisschen, dass man das Gefühl hat, Sie setzen den Kurs Ihrer Vorgängerin fort, setzen sehr stark auf Stadtplanung, auf Verkehr. Aber wo sind eigentlich die ganzen sozialen Themen, die ja doch auch zur grünen DNA gehören?
Nicht nur zur grünen DNA, auch zu meiner. Das Erste, was ich getan habe vor 14 Monaten, seitdem bin ich ja Vizebürgermeisterin, ist eine Hitzekarte erstellen lassen. Und weil es mich interessiert hat, nicht nur, wo ist es in der Stadt heiß, wo sind die Hitzepole, sondern wo gibt es am wenigsten Grünraum und wo wohnen die meisten alten Menschen und Kinder. Und daraus sind Hitzepole entstanden und die ersten coolen Straßen. Letztes Jahr haben wir mit 3 begonnen, heuer haben wir schon 22 und weitere 10, die wir dauerhaft umbauen. Und jetzt habe ich ebenso eine Klimastadtanalyse erstellen lassen, die werden wir demnächst präsentieren, dass wir in der Planung auch Kälte- und Wärmeluftschneisen mit berücksichtigen. Was will ich damit sagen? Gerade Wien ist eine wunderbare, lebenswerte Stadt mit sehr viel Grünraum. Über 50%, aber dieser ist nicht fair verteilt. Das heißt, wir müssen vor allem auch in den Gegenden für Abkühlung sorgen, wo es dichtest verbaut ist und wo vor allem Menschen leben, die besonders davon betroffen sind. Das ist das eine. Das andere, die Umverteilung des öffentlichen Raumes, das Platz schaffen, gilt ja vor allem dort, wo Menschen nicht das Glück haben, einen Balkon, so wie hier, zu besitzen oder zu haben, sondern man geht raus und hat dann, zumindest das ist mein Bild von Wien, einen Grünraum, einen Platz, sich zu begegnen, vor allem alte Menschen sich einmal hinzusetzen, zu tratschen, so diese Stadt der kurzen Wege, dass man die auch zurücklegen kann, ohne ein Auto zu besitzen. Deswegen ist meine Richtung ganz klar, halb so viel Autos und doppelt so viel öffentliche Verkehrsmittel. Dass diese Verteilungsfrage steckt doch eigentlich dahinter, weil nicht alle Menschen können sich Klimaanlagen leisten.
Jetzt würde ich mal vorschlagen, zu schauen, ob es hier im Publikum Fragen gibt. Ah, da gibt's gleich zwei Damen, die sich melden, bitte.
Frau Vizebürgermeisterin, ich habe eine Frage zur fairen Verteilung.
Entschuldigung, ich sehe Sie gerade nicht.
Entschuldigung.
Ja.
Bitte. Ich habe eine Frage zur fairen Verteilung. Ist es fair, dass man Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung eigentlich nur den Bewohnern der inneren Bezirke zugutekommen lässt? Also wir zahlen mit unseren Steuern eine Beruhigungszone nach der anderen, die ich aber sehr gut finde, lässt aber die Peripherie Wiens aushungern. Sie haben richtigerweise gesagt, die Zeit muss vorbei sein, wo man mit einem Auto zum Café in die Stadt fährt. Mittlerweile ist es so, dass einfach der Verkehr umgelagert wird von den inneren Bezirken zu den äußeren Bezirken, wo die Einkaufscenter stehen, wo Leute mit ihren riesigen SUVs einkaufen fahren, weil nun mal ein Einkaufscenter 3 Stunden gratis parken bietet. Ist das eigentlich fair? Weil auch wir in der Peripherie haben dasselbe Recht auf Platz, auf Ruhe, auf weniger Lärm. Gibt es da von innen aus zukunftsweisend ein Konzept?
Bitte, Frau Vizebürgermeisterin.
Darf ich jetzt ein bisschen ausführlicher werden? Das eine ist, coolen Straßen haben wir natürlich vor allem in den dicht verbauten Gebieten gemacht. Das ist vor allem innerhalb des Gürtels. Die Hälfte davon in den Außenbezirken. Das war und ist mir außerordentlich wichtig. Das heißt, die dauerhaften Straßen, die wir jetzt umgebaut haben, waren, ich denke kurz nach, im 4., im 15., im 16. und im 21. Bezirk. Dort übrigens die längste in einer Umgebung, nämlich bei der Franklinstraße, wo es 2000 Schüler und Schülerinnen in der unmittelbaren Umgebung gibt. Mir ist es tatsächlich sehr wichtig, dass wir innen und außen hier nicht voneinander trennen und überall Maßnahmen setzen. Das Hauptproblem der Außenbezirke ist meiner Meinung nach auch, dass es zu wenig öffentliche Verkehrsmittel, vor allem bei den Querverbindungen, gibt. Straßenbahnausbau ist ein Gebot der Stunde. Wir überlegen uns jetzt auch, die Pläne werden gerade ausverhandelt, dass wir auch die U-Bahn bis zur Vororte-Linie verlängern. Und die Herausforderung der Außenbezirke ist auch der Pendlerverkehr. Eigentlich unglaublich. Über 200.000 Autos stauen tagtäglich nach Wien, zumindest vor Corona-Zeit waren das die aktuellen Zahlen. Und da haben wir jetzt ab Herbst Folgendes gemacht. Ich wollte einmal von allen Beteiligten wissen, wie Sie sich denn die Verkehrspolitik der Zukunft vorstellen, und habe alle am Tisch gehabt, alle Parteien von Bezirks- und Landesebene, von ÖAMTC bis zur Taxi-Innung, bis zum Lieferverkehr, bis zu Fridays for Future und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und da habe ich viel gelernt, weil ich gemerkt habe, dass es eine enorm große Bereitschaft gibt zum Umdenken, sogar beim ÖAMTC, muss ich extra erwähnen, sogar die wollen in Radinfrastruktur investieren zum Beispiel. Und da haben wir, ein Ergebnis war, wir machen die Parkraumbewirtschaftung neu und dieses Gesetz haben wir jetzt auf den Weg gebracht bis Ende des Jahres. Da wird es zukünftig ein neues Zonenmodell geben, ein neues Tarifmodell und alle, die von außerhalb von Wien kommen, wissen, wenn sie da reinfahren in unsere Stadt, wird es teuer werden. Das genügt aber nicht, deswegen habe ich auch die Verkehrsministerin genannt, weil wenn wir nicht schaffen, schon außerhalb von Wien Alternativen anzubieten, die Stammstrecke auszubauen, Schnellbahn zu verdichten, Park-and-Ride-Anlagen schon in Niederösterreich zu schaffen, werden wir nicht mit dem Zonenmodell auskommen. Da gibt es auch eine große Bereitschaft, hier länderübergreifend zu investieren. Und der letzte Punkt, verzeihen Sie, ich rede, man muss mich echt unterbrechen. Der letzte Punkt ist, was Sie auch noch interessieren wird, eine enge Kooperation mit der Wirtschaftskammer, sowohl Wien und Niederösterreich. Da haben wir das Logistik 2030 Konzept vereinbart. Was heißt das? Nur 2 Sätze dazu. Der Lieferverkehr wird zunehmend zu einem Problem, weil sehr viel Online-Bestellungen sind, immer mehr. Und für jedes Backerl fährt unser Lieferwagen in die Stadt. haben. Das wollen wir tatsächlich gemeinsam ändern, indem wir Hubs an den Stadtzentren schaffen und auch die letzte Meile innerhalb der Stadt mit alternativen Transportmitteln bündeln. Also es gibt tatsächlich Schritte, es gibt neue Technologien und es gibt tatsächlich Netzwerke, wo man übergreifend kooperieren, dass man letztendlich die Klimakrise in den Griff bekommen und auch unseren Kindern, auch bei Ihnen draußen in den Außenbezirken, ein lebenswertes Wien hinterlassen.
Da war noch eine Frage.
Geht's? Ja. Die Grünen forcieren ja, seitdem sie in der Regierung sind, den Radverkehr ja sehr. Sie möchten gerne, so wie ich das sehe, haben, dass die Radfahrer gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sind. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, warum es dann für Radfahrer bitte keine Nummerntafeln gibt. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Radfahrer, ich sag's mal diplomatisch, eine etwas unkonventionelle Interpretation von Verkehrsregeln haben. Ich weiß nicht warum, aber sind Sie nicht willens, hier sozusagen Maßnahmen zu ergreifen oder trauen Sie sich schlicht und ergreifend nicht, weil Sie sonst Angst haben, Wähler zu vergraulen? Fußgänger sind bitte auch Wähler und ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein, dass ich in der Fußgängerzone immer wie ein Floh am Igel zur Seite springen muss, weil mich die Radfahrer schlichtweg über den Haufen fahren und wenn man sie darauf hinweist, dass das eine Fußgängerzone ist, bekommt man freche Antworten. Ich meine, Entschuldigung bitte, aber wenn alle gleichberechtigt sein sollen, dann gilt das bitte auch für die Radfahrer.
Bitteschön.
Es tut mir leid, dass Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Vor allem ist es definitiv so, dass die Fußgänger und Fußgängerinnen das schützenswerteste Glied ist jetzt falsch, die schützenswerteste Gruppe sind im öffentlichen Verkehr. Dann aber kommen die Radfahrer, Radfahrerinnen und dann lange nichts und dann das Auto. Das ist das eine. Das heißt, das, was ich erlebe, ist vor allem durch den Radboom, den wir haben zu wenig Platz. Wir haben zu wenig sichere Radwege und die 30 Radwegprojekte, die ich für heuer vorgehabt habe, ziehe ich jetzt bestmöglich vor, weil wenn es genügend Platz für alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen gibt, glaube ich, dass es mehr Sicherheit für alle Beteiligten letztendlich ergeben wird. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich bin gegen Nummertafeln. Aus dem einfachen Grund, die Autos haben auch Nummertafeln und Führerschein und gefährden Menschen. Ich glaube nicht, dass es für mehr Sicherheit sorgen wird. Ich bin der Meinung, dass wir eher, und das erlebe ich jetzt gerade, wir haben jetzt sehr viel Radkurse für Kinder, immer mehr Schulen fragen an, auch Radkurse für ältere Kinder, schon hier mehr zu investieren, da bin ich gern dazu bereit und auch massivst auszubauen, nicht nur den Radverkehr, ich sage es Ihnen ganz offen, sondern auch Platz für Fußgänger und Fußgängerinnen. Wir haben jetzt so viele konkrete Projekte umgesetzt, was Begegnungszonen anlangt, verkehrsberuhigte Zonen. Und da haben wir noch einiges vor. Ich will jetzt auch nicht ausweichen. Ich erlebe selber, ich bin eine Sommer- wie Winterradlerin, dass seit 30 Jahren auch mir begegnen Radler, wo ich mir denke, gut, das sage ich jetzt nicht laut, aber ich spreche Ihnen die ungute Erfahrung nicht ab. Ich bin nur davon überzeugt, dass Nummerntafeln nichts daran ändern, sondern ich würde gern für mehr Sicherheit sorgen, indem ich mehr sichere Radwege schaffe, mehr Räume für die Fußgänger, Fußgängerinnen, dass sich der Platz mehr verteilt. Und jetzt schaue ich Sie an und sehe noch die Frau, die vorher noch die Frage gestellt hat. Darf ich noch eines ergänzen? Wir haben im Übrigen ein neues Leitbild erstellt in der Stadt Wien, weil Sie gesagt haben, die riesigen Zentren außerhalb der Stadt, wo die Autos hinfahren, die Zeiten sind vorbei. Das fördern wir als Stadt Wien nicht. Im Gegenteil, wir haben, es klingt ein bisschen holprig und gar nicht sexy, ein polyzentrales Leitbild erstellt, wo wir mit der Wirtschaftskammer gemeinsam kleine Zentren schaffen wollen, dass eben regional und in der Stadt eingekauft wird.
Wir sind fast am Ende angekommen. Zwei winzige Fragen noch. Sind Sie nicht stark genug und müssen deswegen mit Herrn Anschober gemeinsam plakatiert werden? Und das zweite, Heizschwammerl in der Stadt. Jetzt kommen ja die Schanigärten aus Corona-Gründen auch im Winter. Ist das nicht das Böseste für die Grünen?
Das eine ist, ich schätze Rudi Anschober sehr und ich bin davon überzeugt, dass wir die Corona-Krise nur gemeinsam schaffen werden. Weder Wien alleine wird es schaffen, noch die Bundesregierung alleine. Das heißt, diese Gemeinsamkeit ist mir tatsächlich sehr wichtig. Das war die Frage 1. Frage 2, wir haben ausverhandelt mit der SPÖ in Wien das dritte Corona-Paket, 40 Millionen Euro, wo wir von Hotellerie, Tourismus, Lehrlinge bis auch Langzeitarbeitslosen tatsächlich direkt Hilfe und Unterstützung gewähren wollen, bis hin zu Ausfallshaftungen. Und ein Bereich davon war die Ausdehnung der Schanigärten, auch im Winter, dazu stehe ich. Wir haben aber auch vereinbart, eine klimagerechte Steuer, wenn Sie so wollen, dass jene Betriebe, die in Schanigärten, Stichwort Wärmedämmung, investieren, eine Steuererleichterung erhalten. Das wollen wir im nächsten Gemeinderat beschließen. Aber stimmt, es wird eine Herausforderung werden, alle davon überzeugen, eher auf Decken wie auf Heizschwammerl umzusteigen.
Frau Vizebürgermeisterin, danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und Ihnen danke ich fürs Zuhören.
Sehr schön. Damit endet auch unsere heutige Folge. Beinahe. Eine Sache noch. Bis zu seinem Tode im Jahr 814 war Karl der Große der mächtigste Herrscher des Mittelalters. Carolus Magnum, Vater Europas, König der Franken, gefürchtet für seine blutigen Feldzüge, Kriege gegen Sachsen, Spanier und die Awaren, also asiatische Reiternomaden, machten ihn zu einer Kultfigur, verewigt in Literatur und Kunst. Gestorben ist Karl in Aachen. In Aachen geboren sind die Laschets. Die Familie des CDU-Politikers und Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Dessen Bruder Patrick will eine sensationelle Entdeckung gemacht haben. Nach ausführlicher Ahnenforschung glaubt er fest daran, die Gebrüder Laschet stammen von Karl dem Großen ab. Armin Laschet hat in seinem Büro eine Karl-Büste und er gilt als Kanzlerkandidat. Vielleicht wandelt er ja mit seinen 1,70 Meter auf den Spuren eines ganz Großen. Das war's jetzt aber wirklich. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer und hinterlasst uns eine freundliche Bewertung. Mein Name ist Michael Hammerl. Ich gehe jetzt in den Wald und lasse es krachen. Servus.
Im Wald, im grünen Walde, da steht ein Förster aus. Im Wald, im grünen Walde, da steht ein Försterhaus. Da schauet jeden Morgen so frisch und frei von Sorgen des Försters Töchterlein hinaus, des Försters Töchterlein hinaus.
Tiralala,
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 tiralala.
Tiralala, tiralala,
des Försters Töchterlein hinaus.
Lore, 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 schön sind die Mädchen von 17, 18 Jahr. Lore.
Lore, 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 Lore. Schöne Mädchen gibt es überall. Und kommt der Frühling in das Tal, grüß mir die Lore noch einmal. Ade, ade, ade. Und kommt der Frühling in das Tal, grüß mir die Lore noch einmal. Ade, ade, ade.